Guten Morgen nochmal von mir. Ja, wenn man eine Predigt vorbereiten will oder muss, dann fragt man sich, habe ich ein spezielles Thema auf dem Herzen oder gibt es eine spezielle Situation, wozu ich einen Text suchen will? Nein, diesmal habe ich es anders. Einfach Jesus erleben. Sehen, wie Jesus denkt, wie Jesus handelt, wie Jesus heilt. Also eigentlich könnte man sagen, aufsehen auf Jesus und von ihm lernen, von ihm gesegnet werden. Es ist die Geschichte aus Johannes 9, wo Jesus einen Blindgeborenen heilt. Ich lese mal ein paar Verse. Die passen zu den ersten zwei Punkten, die ich erläutern will. Und dann hören wir den zweiten Teil des Kapitels und von meiner Seite dann den dritten Punkt, der hier besprochen wird oder der hier deutlich wird. Also es geht um die Heilung eines blindgeborenen Menschen. Johannes 9, 1 bis 7. Im Vorübergehen sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Und seine Jünger fragten ihn: Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, sodass er blind geboren ist? Jesus antwortete: Weder dieser noch seine Eltern haben gesündigt, sondern an ihm sollen die Werke Gottes offenbar werden. Wir müssen die Werke dessen tun, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, in der niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich ihn auf die Augen des Blinden. Dann sagte er zu ihm: Geh zum Teich Siloa, das bedeutet Gesandter, und wasch dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend zurück. Erstmal bis hier. Wie Jesus denkt. Ein bisschen Einblick bekommen wir, wenn wir das kleine Gespräch zwischen Jesus und seinen Jüngern am Anfang beachten. Die Jünger vertreten hier sozusagen die übliche Meinung, oder man könnte auch sagen, die gelehrte theologische Überzeugung. Ein Mensch steht vor ihnen, ein Häufchen Elend, blind von Geburt an. Und sie fragen gleich nach der Ursache, nach Sünde in seinem Leben oder im Leben der Eltern. Ich habe dann da ein bisschen nachgeforscht. Das vom Gesetz beherrschte Denken im Judentum lebte im Gedanken der Vergeltung oder Strafe. Am Schicksal eines Menschen sieht man entweder seine Frömmigkeit oder seine Sünde. Die gängige Meinung, am Frommen hat Gott wohlgefallen, darum geht es ihm gut. Glück findet man in seinem Leben. Unglück, Not und Krankheit dagegen sind ein Zeichen, dass besondere Sünde den Zorn Gottes und seine Strafe wohl hervorgerufen hat. Was Israel als Volk immer wieder erlebt hat und auch von den Propheten gesagt bekommen hat, das wurde dann auf den einzelnen Menschen und auf das Schicksal des einzelnen Menschen übertragen. Das saß so tief im Herzen, im Bewusstsein, dass es wohl üblich war, beim Anblick eines Leidenden, etwa eines Blinden, zu sagen: Gepriesen sei der Richter der Welt. Oder gepriesen sei der Richter der Wahrheit. Die Frage der Jünger war also für das übliche Denken damals ganz selbstverständlich und zeigt aber auch, wie dieses gesetzliche Denken hart und unbarmherzig machen kann. Sie sind gar nicht interessiert an dieser blinden Person. Sie diskutieren sozusagen auf Abstand, theoretisch. Was könnte denn dahinter stecken? Sie diskutieren distanziert die mögliche Ursache. Es kann nach anderen Bibelstellen durchaus einen Zusammenhang von Sünde und Krankheit geben im einzelnen Leben. aber nicht regelhaft und nicht bei jemandem, der so geboren wurde. Jesus lehnt das ab. Wie denkt er? Ich sage es jetzt mal mit meinen Worten. Die Welt ist so, wie sie ist. Kein magisches Denken, wie bei den Jüngern. Es gibt nicht immer eine erkennbare Ursache von Krankheit. Es ist nicht immer Schuld dahinter, nicht böse Mächte, die man irgendwie anklagen oder identifizieren könnte. Krankheit ist einfach da. Jesus geht davon aus, dieser Mensch ist blind geboren. Wir fragen jetzt nicht nach der Ursache. Krankheit ist einfach da. Bakterien sind da, Viren sind einfach da. Zum Teil als Konsequenz unseres Lebens, wie wir leben, was wir essen oder welchen Tieren wir zu nahe kommen und so weiter. Aber sie sind einfach da, die Krankheiten und die Ursachen, die Bakterien, die Viren und so weiter. Der Tod ist einfach da. Als Konsequenz der Loslösung von Gott im Endeffekt, aber nicht im einzelnen Leben, sagt Jesus. Und auch wir als Christen, als von Christus erlöste Menschen, sind immer noch dieser Vergänglichkeit unterworfen. Jesus sagt also indirekt seinen Jüngern, hört auf zu analysieren. Wer analysiert, wird Abstand suchen, Abstand behalten wollen vom anderen, überlegen, wer hat jetzt gesündigt, wer ist schuld. Wer analysiert, will damit eigentlich sagen, ich will damit eigentlich nichts zu tun haben. Ich will lernen, dass mir sowas nicht passiert wie in jener Familie. Und damit distanziert man sich und trennt sich. Jesus anders. Es heißt so ganz irgendwie nebensächlich, im Vorübergehen sah Jesus diesen Menschen. Aber er sieht ihn. Er sieht dieses Häufchen Elend. Und er analysiert nicht. Er trennt sich nicht von ihm in Gedanken. Er verbindet sich. Glaube und Verbinden gehört zusammen. Auch wenn ein Mensch ein Häufchen Elend ist wie dieser, kann an ihm ein Zeichen der Herrlichkeit Gottes sichtbar werden. Das ist das Anliegen von Jesus. Und ich glaube, wir können sogar ganz allgemein sagen, Jesus liebt solche Fälle, solche Häufchen Elend, an denen er seine Macht zeigen kann, sein Wohlwollen, seine Heilung. Er geht nicht aus dem Weg, er ist offen und bereit, für die Möglichkeiten Gottes. In dieser Welt, wo so viel Dunkelheit und Krankheit und Finsternis und Gottesferne gibt, sollen die Werke Gottes offenbar werden, soll zeichenhaft das Reich Gottes anbrechen. Wie denkt Jesus? Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Solange ich unter den Menschen bin, bin ich das Licht der Welt, bin ich das Licht der Schöpfung. Das Licht, was in dieser Welt da ist. Und wir hören mit, wenn wir das hören, die ersten Verse der Bibel. Licht war das Erste, was Gott geschaffen hat. Nicht die Sonne und der Mond, das wird dann später beschrieben. Sondern das Licht, was die Finsternis trennt. Das Erste, was Gott geschaffen hat, war diese Scheidung von Licht und Finsternis. Das kann man mithören, wenn man das hört, wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und wir hören auch mit, wie Johannes sein Evangelium begonnen hat im ersten Kapitel. Das war ja sein großes Thema, unter dem er die ganze Geschichte von Jesus erzählt. Am Anfang war das Wort, in ihm war das Leben war das Licht der Menschen. Das Licht scheint in der Finsternis, aber die Finsternis hat es nicht ergriffen oder nicht begriffen. Das große Thema von Johannes, das große Thema von Jesus. Es ist sozusagen ein Lichtwort. Sein Programm, ich bin dazu da, als Schöpfungswerk des ersten Tages Licht von der Finsternis zu trennen. Und ich bin jetzt da als Licht in der Welt und ich bin da als Licht bis zum letzten Augenblick, trenne ich Licht und Finsternis. Es kommt die Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Schwierig zu interpretieren, dieser Vers, was er damit meint, aber das heißt, bis zum Schluss, solange ich da bin, und solange ich euch, meine Jünger, dann sende in die Welt als Licht, ihr seid das Licht der Welt, sagt ja Jesus, solange bin ich Licht und trenne Licht und Finsternis. Und ich werde das jetzt auch an diesem blindgeborenen Menschen, an diesem Häufchen Elend erweisen, das Licht der Welt, was das bedeutet. Das heißt, die Heilung von diesem Menschen ist nicht bloß ein Heilwerden im Sinne von gesund werden, sondern es ist Scheidung von Finsternis und Licht. Das ist das Programm von Jesus, das ist sozusagen seine Mission, so denkt er. Jetzt der zweite Punkt, wie Jesus handelt und heilt. Jedes Mal anders. Meist geht die Bitte um Heilung von einem Kranken aus. Manche schreien ihm hinterher, Jesus, erbarme dich über mich. Oder Jesus fängt an und fragt, was willst du, dass ich dir tun soll? Also meistens zeigt sich seine Vollmacht in einem Wort, einer Zusage, einer Anweisung, einer Verheißung. Hier ist es ganz anders. Im Vorübergehen sieht Jesus diesen Menschen, der sieht ihn gar nicht, der kennt ihn nicht, der ruft nicht nach ihm. Es wird hier nichts berichtet von einem Gespräch mit dem Blinden. Und Jesus beginnt auch nicht mit einem Wort oder einer Frage, sondern mit einem ganz persönlichen Einsatz. Und das erscheint hier ganz primitiv. Oder man könnte auch sagen ursprünglich. Für das damalige Denken oder Empfinden stecken da vielleicht uralte Welterfahrungen und Sitten dahinter. Der Speichel, so habe ich gelesen, ist für den Menschen etwas, was unmittelbar zum Leben gehört, was der Körper sozusagen aus seinem Innersten, aus seiner Substanz heraus produziert, nach antikem Denken. Der Speichel ist ein Stück von eigenem Leben. Das verbindet Jesus mit den Elementen der Erde, mit Dreck oder Staub oder was da war. Und die Erde war für den antiken Menschen die Mutter, von der man kommt. Von Erde bist du genommen, zu Erde sollst du werden. Aber Jesus macht daraus jetzt keinen magischen Hokuspokus und sagt, ich verbinde meine Kräfte mit den Kräften der Erde oder so. Dieser Brei, Luther übersetzt sogar Kot, also Dreck. Dieser Brei hat ja in sich keine Heilungskraft, im Gegenteil. Er ist scheinbar nichts. Und was Jesus da gemacht hat und in der Hand hat, ist wirklich scheinbar nichts. Und vielleicht ist das das Besondere bei Jesus. Jesus liebt es, gerade mit dem zu handeln, was scheinbar nichts ist. Wir erleben das öfters bei ihm. Er hat dann die Leute angeschaut oder seine Jünger angeschaut und gesagt, siehst du, was ich habe? Scheinbar nichts. Seine Jünger sagen mal zu ihm, du hast doch nichts, nur 5 Brote und 2 Fische. Was soll das für so viele? Du hast doch nichts in der Hand. 5 Brote, 2 Fische, Spucke und Erde. Und Jesus will sehen, ob die Menschen das begreifen. Hinter dem scheinbar Nichts in seinen Händen steht seine Person, seine Vollmacht. So handelt er. Und von dem Kranken her gesehen, das muss man sich erst mal gefallen lassen, mit so einem Dreck beschmiert zu werden, auf seine Augen ein scheinbar Nichts zu bekommen, wenn man krank ist. Aber die Vollmacht Jesu ist dahinter. Wenn wir Abendmahl feiern, auch Brot und Wein ist ja scheinbar nichts. Ein Stückchen Brot, der Wein irgendwo gewachsen, scheinbar nichts. Aber Jesus sagt sein vollmächtiges Wort dazu, mein Leib, mein Blut, für euch gegeben. Mit dem scheinbar Nichts in der Hand wird Jesus selbst immer wieder unter uns handeln und zeigt, wer er ist und zeigt seine Vollmacht. Also wie handelt Jesus? Wie heilt er? Wie begegnet er Menschen? Ich denke, so fängt es auch bei uns an in der Begegnung mit Jesus. Lass dir etwas gefallen, nimm es an. Auch wenn es scheinbar nichts ist. Ich will in dein Leben eintreten, lass es dir gefallen. Wende dich nicht ab, geh nicht weg. Aber dabei bleibt er jetzt nicht stehen, sondern fügt sofort dann hinzu, beweg dich, bitte beweg dich, geh los. Lauf an diesen Teich Siloa. Muss man sich mal vorstellen, das ist durch halb Jerusalem. Der Blinde, und er verschmiert ihm noch die Augen und sagt, jetzt taste dich da mal durch. Ich weiß nicht, 1 Kilometer oder egal wie weit, auf jeden Fall, das ist ja eine Zumutung. Geh, lauf los. hier bist du jetzt noch nicht heil. Er soll laufen, er soll im Glauben laufen, gespannt sein, ob etwas mit ihm passiert, warten können, bis das Werk Gottes sich ereignet. Und ich denke, es ist gesund, wenn wir auch warten lernen. Das widerspricht nicht dem Glauben. Das ist keine Hoffnungslosigkeit, sondern im Gegenteil, es ist gerade Glauben und Vertrauen, dass etwas passieren wird. Und der Blinde hat sich bewegt. Er hat nicht gesagt, seit Jahren hocke ich hier, jetzt habe ich zusätzlich auch Dreck auf meinen Augen. Er hat sich bewegt, er ist gegangen und er hat sich gewaschen, wie Jesus gesagt hat, und ist gesund geworden. Und auch hier wieder, im Wasser selbst lag sicher nicht die Kraft der Heilung. Sicher haben sich da Leute jeden Tag das Gesicht gewaschen. Aber in dem Wort von Jesus und in ihm selbst, der von Gott gesandt ist, deshalb das Wortspiel Siloa, der Gesandte. Johannes weist uns darauf hin, in diesem Wortspiel steckt das drin. Der Gesandte Jesus oder der Messias sagt ein Wort und dadurch bekommt das bisschen Wasser diese Kraft. Soweit die Heilungsgeschichte. Aber jetzt kommt diese Geschichte, diese Heilungsgeschichte, oder man könnte auch sagen, diese Lichtbehandlung, Jesus als Licht der Welt, in ihr entscheidendes Stadium, nachdem der Blinde gesund geworden ist. Jetzt geht es um die Frage Scheidung zwischen Licht und Finsternis. Das ist immer etwas Dramatisches, manchmal auch etwas Schmerzhaftes, auch von dem, der von der Finsternis ins Licht kommt. Und das wird jetzt in der Folge in diesem Kapitel 9 besonders deutlich. Und ich habe Iris gebeten, mit ihrer lebendigen Stimme uns den nächsten Abschnitt zu lesen.
Die Nachbarn nun und die, die ihn zuvor als Bettler gesehen hatten, sprachen: Ist das nicht der Mann, der da saß und bettelte? Einige sprachen: Er ist's. Andere: Nein, aber er ist ihm ähnlich. Er selbst aber sprach: Ich bin's. Da fragten sie ihn: Wie sind deine Augen aufgetan worden? Er antwortete: Der Mensch, der Jesus heißt, machte einen Brei und strich ihn auf meine Augen und sprach: Geh zum Teich Siloa und wasche dich. Ich ging hin und wusch mich und wurde sehend. Da fragten sie ihn: Wo ist er? Er sprach: Ich weiß es nicht. Da führten sie den, der zuvor blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Brei machte und seine Augen öffnete. Da fragten ihn auch die Pharisäer, wie er sehend geworden wäre. Er aber sprach zu ihnen: Einen Brei legte er mir auf die Augen, und ich wusch mich und bin nun sehend. Da sprachen einige der Pharisäer: Dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Andere aber sprachen: Wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es entstand Zwietracht unter ihnen. Was sagst du von ihm, dass er deine Augen aufgetan hat? Er aber sprach: Er ist ein Prophet. Nun glaubten die Juden nicht von ihm, dass er blind gewesen und sehend geworden war, bis sie die Eltern dessen riefen, der sehend geworden war. Und sie fragten sie und sprachen: Ist das euer Sohn, von dem ihr sagt, er sei blind geboren? Wieso ist er nun sehend? Da antworteten seine Eltern und sprachen: Wir wissen, dass dieser unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. Aber wieso er nun sehend ist, wissen wir nicht. Und wer ihm die Augen aufgetan hat, wissen wir auch nicht. Fragt ihn, er ist alt genug. Lasst ihn für sich selbst reden. Das sagten seine Eltern, denn sie fürchteten sich vor den Juden. Denn die Juden hatten sich schon geeinigt: Wenn jemand ihn als den Christus bekennt, der soll aus der Synagoge ausgestoßen werden. Darum sprachen seine Eltern: Er ist alt genug, fragt ihn selbst. Da riefen sie noch einmal den Menschen, der blind gewesen war, und sprachen zu ihm: Gib Gott die Ehre! Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Er antwortete: Ist er ein Sünder? Das weiß ich nicht. Eins aber weiß ich, dass ich blind war und bin nun sehend. Da fragten sie ihn: Was hat er mit dir getan? Wie hat er deine Augen aufgetan? Er antwortete ihnen: Ich habe es euch schon gesagt, und ihr habt's nicht gehört. Was wollt ihr's abermals hören? Wollt ihr auch seine Jünger werden? Da schmähten sie ihn und sprachen: Du bist sein Jünger, wir aber sind Moses Jünger. Wir wissen, dass Gott mit Mose geredet hat, woher aber dieser ist, wissen wir nicht. Der Mensch antwortete und sprach zu ihnen: Das ist verwunderlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist, und er hat meine Augen aufgetan. Wir wissen, dass Gott die Sünder nicht erhört, sondern den, der gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den erhört er. Von Anbeginn der Welt an hat man nicht gehört, dass jemand einem Blindgeborenen die Augen aufgetan habe. Wäre dieser nicht von Gott, er könnte nichts tun. Sie antworteten und sprachen zu ihm: Du bist ganz in Sünden geboren und lehrst uns? Und sie stießen ihn hinaus. Jesus hörte, dass sie ihn ausgestoßen hatten. Und als er ihn fand, fragte er: Glaubst du an den Menschensohn? Er antwortete und sprach: Herr, wer ist's, auf dass ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm: Du hast ihn ja gesehen, und der mit dir redet, der ist's. Er aber sprach: Herr, ich glaube. Und er betete ihn an. Und Jesus sprach: Ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, auf dass die da nicht sehen, sehend werden, und die da sehen, blind werden. Das hörten einige der Pharisäer, die bei ihm waren, und sprachen zu ihm: Sind wir denn auch blind? Jesus sprach zu ihnen: Wäret ihr blind, so hättet ihr keine Sünde. Weil ihr aber sagt, wir sind sehend, bleibt eure Sünde.
Ja, das ist der dramatische Teil in diesem Kapitel. Es fängt eigentlich ganz harmlos an. Gespräch mit den Nachbarn, mit Bekannten, mit Leuten, die ihn kannten, sagen sozusagen: Du, dich kennen wir doch. Du hast immer da gesessen als Bettler. Vielleicht denken sie sogar: Jetzt bist du gesund. Was willst du denn jetzt machen? Wie willst du jetzt leben? Jetzt kannst du ja gar nicht mehr betteln. Musst selber arbeiten. Ach, wahrscheinlich bist du es ja gar nicht. Das ist ein anderer. Und er bekennt sich eindeutig und sagt: Doch, ich bin das. Der Mensch, der Jesus heißt, hat mich gesund gemacht. Das heißt, er bekennt sich zu diesem umstrittenen Jesus und geht damit ein Risiko ein. Das ist mehr, als wenn er sagen würde: Ja, ich danke Gott, ich will jetzt auch mit euch täglich in den Tempel gehen, mit euch Gott danken. Er redet nicht drumherum. Wir sind ja manchmal auch in so einer Situation, wo wir etwas gefragt werden und sagen dann: Ja, ich gehöre auch zu einer Gemeinde, da fühle ich mich wohl, willst du vielleicht mal mitkommen? Ist was anderes, als wenn wir sagen: Jesus, ich war blind, Jesus hat mich sehend gemacht. Aber er bekennt sich so ganz eindeutig, ganz einfach, was er erlebt hat. Er redet nicht drumherum. Mit den Bekannten, mit den Nachbarn. Jetzt die nächste Stufe, jetzt kommt es vor die Pharisäer, die damals Jesus schon abgelehnt hatten. Und er bleibt bei seinem ganz einfachen Bekenntnis zu Jesus. Und im Endeffekt führt es dazu, dass er ausgestoßen wird aus der Synagoge, aus der Gemeinschaft. Das war damals ja eins, die religiöse Gemeinschaft, die soziale Gemeinschaft, das sich füreinander, umeinander kümmern. Er wurde ausgestoßen und er geht sozusagen den Schicksalsweg Jesu mit bis zur Trennung von der Synagoge, von der Gemeinschaft. Aber diese verschiedenen Gruppen, die Nachbarn, die Bekannten, die Eltern, die Pharisäer, die erscheinen zwar in diesem Drama, aber das ist für ihn irgendwie unwichtig. Er bekennt sich als Geheilter und dann als Glaubender zu Jesus. Zum Schluss kommt es dann noch einmal zu einer Begegnung mit Jesus, zwischen ihm und Jesus. Jesus sucht ihn, oder es heißt, Jesus findet ihn. Ob der jetzt Sehende ihn gesucht hat, das wird nicht im Einzelnen beschrieben. Aber sie begegnen sich wieder und Jesus führt ihn jetzt von der Heilungserfahrung zum Glauben. Durch eine direkte Frage: Glaubst du an den Menschensohn, das heißt an den von Gott gesandten Messias? Und er sagt: Wer ist das? Ich habe jetzt dich gesehen, du hast mich geheilt, aber wer ist dieser Menschensohn, der von Gott gesandte Messias? Und auch Jesus redet jetzt nicht um den Brei rum, sondern sagt ganz einfach: Du hast ihn jetzt vor Augen. Der mit dir redet, der ist es. Erstaunlich, Jesus gibt diesem einfachen Menschen, wahrscheinlich ungelehrt im Alten Testament oder über den Messias, gibt ihm die direkte Antwort, die direkte Offenbarung: Ich bin's. Erinnert uns an die Geschichte in Johannes 4, diese einfache Frau am Jakobsbrunnen, die Wasser schöpft, die auch fragt: Ja, wer ist denn der Messias? Ja, wenn der kommt, dann werden wir da und da anbeten. Und da sagt Jesus auch: Der mit dir redet, der ist es. Ich bin's. Jesus offenbart sich diesen einfachen, suchenden Menschen. Und die es eigentlich erkennen sollten, werden blind. Im Judentum war es ja bekannt, dass eine Blindenheilung ein spezielles messianisches Wunder ist, was nur der Messias tun kann, wenn er einmal kommen wird. Wenn ein Blinder geheilt wird, ist das ein Zeichen, das ist der Messias. So wie es dieser einfache Mensch ja auch sagt: Ihr müsst jetzt doch eigentlich wissen, dass der von Gott kommt und nicht ein Sünder ist. Also die es wissen müssten, haben ihn schon abgelehnt, haben sich schon verblendet. Blind für Gott, blind für Jesus, blind für sich selbst, blind für die eigene Verblendung. So wie mal jemand gesagt hat: Manche Menschen haben schon vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Ist einfach nicht da. Und sie sind blind für ihre eigene Verblendung. Sie denken, sie kennen die Schriften und könnten es beurteilen und einschätzen. Aber Jesus sagt: Weil ihr sagt, ihr seid sehend, deswegen bleibt eure Sünde, eure Fehleinschätzung, eure Verblendung. Dieser einfache blinde Bettler hat es erlebt, die Entstehung des Glaubens im Zeichen der Blindenheilung. Und das ist vielleicht auch eine symbolische Geschichte für uns. Jeder Mensch ist von Geburt an blind für die Wahrheit Gottes, für die Herrlichkeit Gottes. Und braucht diese Augenöffnung. Jesus sagt zu diesem Mann: Du hast ihn jetzt gesehen. Du hast ihn erkannt. Für immer. Und wir wissen, was Johannes später einmal schreibt: Bis du ihn sehen wirst, wie er ist. So sagt Johannes einmal: Wir werden ihn einmal sehen, wie er ist. Er steht vor ihm. Du siehst ihn. Ich bin's, sagt Jesus. Du hast jetzt mich erkannt. Und in dieser Zwischenzeit, bis du mich einmal sehen wirst, in Herrlichkeit, in der Vollendung, in dieser Zwischenzeit bin ich für dich der, der mit dir redet. Der mit dir redet, der ist es. Der uns die Augen öffnet, ist der mit uns redet, der uns die Augen öffnet auch für sein Reden, für sein Wort, dass wir die Herrlichkeit Gottes erkennen können. Und man kann sagen: Na, das ist ja auch nur ein Wort, ist ja auch scheinbar nichts, ein kleines Buch. Oder ein Zeugnis von einem anderen Menschen. Das sind ja auch nur Worte und Erfahrungen. Oder vielleicht sogar von einem, der gar kein Christ ist, der mir irgendetwas sagt, wo ich plötzlich denke: Hoppla, das ist ja das Reden Gottes mit mir. Aus diesem scheinbar Nichts kann uns Gott die Augen öffnen, dass wir die Herrlichkeit Gottes erkennen. Ich will das ganze Geschehen nochmal zusammenfassen in 4 Punkten oder 4 Sätzen. Wie Jesus denkt, kein magisches Krankheitsverständnis, aber er ist das Licht der Welt, das die Finsternis, die Blindheit durchbrechen kann. Wie Jesus handelt und heilt, als 2. Punkt. Scheinbar nichts wird durch seine Vollmacht zum Augenöffner, zum Wirken Gottes, zum Heilshandeln Gottes an uns. Das Dritte, wie er Glauben weckt, er öffnet die Augen, das Verstehen und sagt, ich bin's, der mit dir redet. Du kannst an mich glauben. Und seine Reaktion, wie beim Thomas, als er ihn dann gesehen hat, er betet ihn an. Herr, ich glaube an dich, ich bete dich an. Und das Vierte, wie der Glaubende, dieser Sehende, in den Auseinandersetzungen durchhält, durch das einfache Bekenntnis, Jesus hat mir die Augen geöffnet, Jesus hat mich gesund gemacht, ihn bete ich an. Das zieht er durch in der ganzen Auseinandersetzung und das macht ihn standhaft in diesem Kampf zwischen Licht und Finsternis. Das einfache Bekenntnis, er hat mir die Augen geöffnet, ihn bete ich an. Amen.